gerne noch die andere Geschichte erzählen, den anderen Streich, der passt irgendwie doch dazu. Zeigt auch ein bisschen, wie ich drauf bin. Und zwar auf einer tieferen Ebene. Also da war ich vielleicht 14 Jahre alt. Und zwar bin ich da in die Schule gegangen, das war ja in der 14. geht man schon ins Gymnasium, oder? Ich weiß mal, bis zur 7. Klasse war ich im Gymnasium und dann nicht mehr. Aber das ist nicht, was ich sagen wollte. Und zwar, ich habe immer einen Heimweg gehabt von der Schule, das war so 5 Minuten zum Laufen und ging an einer Fußgängerampel vorbei und die musste ich aber nie überqueren. Und irgendwann habe ich gedacht, ach komm, ich drück doch mal die Ampel und gehe einfach weiter. Und habe ich die Ampel gedrückt, habe mich gefreut und bin weiter und habe mich auch gar nicht mehr umgedreht, was passiert. Und das habe ich in dieser Woche 4-mal gemacht. Und ich hatte meine Freude dran. Manchmal habe ich mich versucht, clever anzustellen. Ich wollte nicht immer so richtig draufdrücken. Ich habe einen Schulranzen gehabt und dann ist hier die Ampel und ich drehe mich um und drücke mit dem Schulranzen auf die Ampel. Aber ich war es ja nicht, es war mein Schulranzen, unglücklich, gell? Allerdings habe ich nicht bemerkt, dass jemand an der Ampel halten musste. Und für die, die vor 2 Wochen da waren, die können sich vorstellen, wie es ist an der, die haben noch das in der Erinnerung, rote Ampel, niemand geht drüber, irgendwie total doof. Gell? Und derjenige, der halten musste, war mein Mathelehrer. Und das wusste ich allerdings nicht. Und bin dann am nächsten Tag in die Schule gegangen und das war einer der strengsten Lehrer, die ich gehabt habe. Wir hatten am nächsten Tag Mathe, dummerweise. Er kommt an meinen Platz, schleicht sich von hinten an und zieht mich am Ohr. Also richtig krass. Damals anscheinend durfte man das noch, ich weiß nicht. Ich glaube, heutzutage hätte ich einen Vorteil gehabt. Er war sehr sauer und hat gesagt, ich soll einen Aufsatz schreiben über den Straßenverkehr, 2 Seiten lang. Genau, das war meine Geschichte. Und ich musste dann diesen Aufsatz schreiben. Okay, also wer von euch, hab vorher gesagt, ich spiele gern Fußball, aber ich schaue total gern Football. Yes. Hey, cool. Nice. Hi. ich würde gerne mal wissen, wer von euch hat den Super Bowl angeschaut, letzten Montag? Okay. Gut, okay. Für diejenigen, die nicht dabei waren, ich möchte euch kurz die Geschichte erzählen. Da waren 2 Mannschaften. Die einen sind die Patriots, das ist so wie der FC Bayern, und die anderen waren die Falcons. Und die Falcons sind die Außenseiter, Patriots waren die Favoriten. Erste Halbzeit, die Falcons, die Außenseiter, waren haushoch in Führung. Also ich glaube, war das der... Ja, genau, der Teil, der kommt später. Haushoch in Führung, 28-3 oder so, glaube ich. Und dann kam die Halbzeit. Und für diejenigen, die noch wach waren und aufgeblieben sind, haben ein sensationelles Comeback erlebt von den Favoriten. Die Patriots haben dann am Schluss den Ausgleich geschafft und in der Verlängerung gewonnen. Und dann am Schluss, was ich total spannend finde, das sind die Interviews, die danach sind, wo man die Sieger und die Verlierer interviewt und fragt, wie das so war. Und ja, die Gewinner haben natürlich einen Vorteil gehabt. Sie konnten sagen, wir haben die Hoffnung nie aufgegeben. Allerdings in der ersten Halbzeit, das hat nicht so ganz ausgesehen, als ob sie die Hoffnung noch so viel Hoffnung hatten. Allerdings haben sie gesagt, wir haben die Hoffnung nie aufgegeben. Wir haben alles gegeben und haben versucht, noch das Spiel zu gewinnen, und sie haben es geschafft. Und das hat mit unserem Thema zu tun. Genau, jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Genau. Gut, funktioniert. Und zwar, das Thema ist folgendes. Vor 2 Wochen hat es schon angefangen, und zwar der Peter und der Patrick haben erzählt von Jesus, wie er in Jerusalem ist, und er geht an einen Teich. An diesem Teich waren sehr viele kranke Menschen. Und diese kranke Menschen waren nicht nur da, weil es ein schöner Teich war, sondern die hatten alle die Hoffnung, gesund zu werden. Ab und zu hat jemand, also war diese Geschichte, dass manchmal das Wasser bewegt wurde, und wer zuerst in diesem Wasser war, von diesem Teich, der wurde geheilt, egal welche Krankheit er hatte. Und ein Mann, der sitzt an diesem Teich und er ist seit 38 Jahren dort. Er ist also mindestens so alt wie der Benny gewesen, vielleicht sogar ein bisschen älter. Und er hatte keine Chance. Immer war jemand anderes vor ihm dran. Er war so nah an der Hoffnung und doch so weit weg. Und dieser Mann hatte ein Problem. Genau, das ist schon seit 38 Jahren. Und Jesus geht zu ihm hin und fragt, Als Jesus ihn sah, wurde ihm klar, dass er schon lange krank war. Und er fragte ihn, willst du gesund werden? Für alle, die so lange krank sind, ist das eine komische Frage. Die Antwort ist allerdings noch komischer. Herr, erwiderte der Kranke, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt und wenn ich es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir hinein. Dieser Mann hatte keine Hoffnung mehr. Der hat nicht mal gesagt, ja, ich will gesund werden. Er hat gleich gesagt, warum er nicht gesund werden kann. Keine Hoffnung. Ein hoffnungsloser Fall. Und aufgrund von diesem Mann ist was passiert. Jesus spricht diesen Mann an. Er hat von seiner Geschichte gehört, weiß, dass er schon so lange dort liegt. Und nach diesem Gespräch heilt er diesen Mann. Und der Mann kann aufstehen nach 38 Jahren und Jesus sagt zu ihm, nimm dein Bett und geh heim. Und dieser Mann macht es. Allerdings war das Problem, dass es an einem Sabbat war. Und der Patrick hat letzten Sonntag erzählt, was denn das mit den ganzen Gesetzen auf sich hat. Warum war das für die Juden damals so wichtig, diese Gebote zu halten? Wenn die Juden die Gebote halten, dann hat Gott ihnen einen Segen versprochen. Und wenn sie es nicht halten, dann hat er ihnen Fluch vorhergesagt. Und das war das Problem, warum die Juden so peinlich genau auf manche Dinge geachtet haben, die so für uns so trivial sind. Wir können heutzutage gar nichts mehr so drunter vorstellen. Okay, das ist doch cool, dass jemand geheilt wurde, dass jemand nach 38 Jahren gehen kann. Ist doch egal, an welchem Tag das passiert. Das hat damit zu tun, dass die Juden haben damals diese Gesetze genommen und es war ihnen sehr wichtig, dass niemand das Gesetz übertritt. Und deshalb haben sie um das Gesetz, das Gott ihnen gegeben hat, du sollst den Sabbat heiligen, haben sie einen Zaun gebaut mit ganz vielen Gesetzen, dass sie zuerst irgendein anderes Gesetz brechen müssen, bevor sie das Gesetz von Gott brechen. Und aus diesem einen Gesetz, du sollst den Sabbat heiligen, haben die über 1500 Gesetze gemacht, um sicherzustellen, dass ja niemand den Sabbat bricht. Und dann kommen da viele kuriose Sachen. Das ist im Laufe von vieler Jahrhunderte passiert. Wahrscheinlich so 400 Jahrhunderte. 400, nee, 400 Jahre. 4 Jahrhunderte. Ja. Passt dir noch auf. 4 Jahrhunderte lang. Und im Laufe dieser Zeit wurde daraus eine Tradition, dass diese Gesetze, die die Juden um diese Zäune, die Juden gebaut haben, wurden eine Tradition und die wurden das Gesetz. Die wurden manchmal sogar höher geachtet als das Gesetz, das Gott ihnen damals gegeben hat. Und deshalb ist das dieses Problem, dass dieser Mann, der seit 38 Jahren nicht gehen kann und auf einmal am Sabbat geheilt wird und sein Bett trägt, deshalb war das ein Problem für diese Menschen. Und jetzt hat nicht nur dieser Mann ein Problem, der wurde darauf angesprochen, hey, heute ist unser Ruhetag, warum trägst du dein Bett? Jesus hat diesen Mann geheilt, er hat aber nicht gesagt, wer er ist. Der Mann sagt, der Mann, der mich geheilt hat, der hat es mir gesagt. Und dann erfolgt daraus eine Diskussion und in die steigen wir jetzt ein. Das ist der heutige Tag. Ich habe was vergessen. Was macht man, wenn man in einer hoffnungslosen Situation ist? wenn alles hoffnungslos erscheint. Genau. Das ist ein Vorschlag. Iss ein Keks. Genau. Die heutige, die Geschichte, die weitergeht, und zwar ist das ein Monolog. Jesus redet mit den Juden. Und er sagt, wenn ich als Zeuge für mich selbst auftreten würde, wäre mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Es gibt einen anderen Zeugen, der für mich aussagt, und ich weiß, dass er die Wahrheit sagt. Ihr habt eure Leute zu Johannes, dem Täufer, geschickt, und er hat euch die Wahrheit bezeugt. Nicht, dass ich auf die Aussage eines Menschen angewiesen wäre. Ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes war wie eine brennende, hell scheinende Lampe. Aber ihr wolltet euch nur eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Doch ich habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Das sind die Werke, die der Vater mir zu tun gibt. Diese Taten bezeugen, dass er mich gesandt hat. Auch der Vater selbst hat als Zeuge für mich gesprochen. Ihr habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt nie gesehen. Und nun habt ihr auch sein Wort nicht länger in euch. Denn ihr glaubt ja nicht an den, den er gesandt hat. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Doch sie spricht ja gerade von mir. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, wo ihr das Leben erhalten würdet. Ich bin nicht darauf aus, von euch geehrt zu werden, weil ich weiß, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Wenn dann ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, empfangt ihr ihn gern. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn bei euch will ja nur einer vom anderen Anerkennung bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose wird das tun. Der Mose, auf den ihr eure Hoffnung setzt. Denn wenn ihr Mose wirklich geglaubt hättet, würdet ihr auch mir glauben. Denn er hat ja von mir geschrieben. Wenn ihr aber nicht einmal glaubt, was Mose geschrieben hat, wie wollt ihr dann meinen Worten glauben? Spieltext geht euch vielleicht so wie mir, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Und deshalb eine kurze Zusammenfassung, um was es hier eigentlich geht. Und zwar dieses Problem, das Jesus mit den Juden hatte, war, er hat am Sabbat geheilt. Er hat was getan, das gegen die Gebote der Juden, nicht gegen Gottes Gebot, sondern gegen die Gebote der Juden, er hat das Gebot der Juden gebrochen und dadurch hatten die ein Problem mit ihm. Aber dieses Problem liegt noch ganz woanders. Und zwar, Jesus hatte am Anfang gesagt, wir gehen mal kurz zurück, er sagt, dass er Zeuge ist und dass sein Zeugnis glaubwürdig ist. Und er hat Zeugen, die von ihm sprechen. Und wie wir vorher in der Einleitung gehört haben, ich hätte eigentlich alles Mögliche erzählen können. Nicht alles, weil der Dennis kennt mich. Also, aber ich hätte für euch hätte ich alles Mögliche erzählen können und ihr hättet die Wahl gehabt, mir zu glauben oder nicht. Und dadurch, dass der Dennis gesagt hat, hey, ich kenne den Nico und das stimmt, was er sagt, ist es irgendwie doch ein Stück weit glaubwürdiger. Und so ist Jesus hier auch und er sagt, er nennt insgesamt mehrere Zeugen. Und da könnten wir echt drauf eingehen, das wird so lang gehen, wie dieser Akku von diesem Mikrofon lang ist, aber das werden wir nicht machen. dieses Zeugnis, das ist nochmal, also da könnte man sich wirklich lang damit beschäftigen, welche Leute was über Jesus sagen und ob Jesus glaubwürdig ist. Wir schauen uns halt einen Teil davon an. Und zwar, die Juden haben gewartet auf diesen Retter, der die Juden errettet von dieser, die waren damals unter römischer Herrschaft, und sie haben sich gesehnt nach diesem Retter, den Gott schon damals im Alten Testament vorausgesagt hat, der kommen wird. Und das ist auch, das ist auch, wo Jesus sagt, wenn ihr Mose wirklich geglaubt hättet, würdet ihr auch mir glauben. Denn er hat ja von mir geschrieben. Jetzt möchte ich euch mal kurz zeigen, was denn diese Juden damals, in der damaligen Zeit, vor allem diese geistlichen Führer, gemacht haben, um in der Schrift zu forschen, wie sehr ihr Leben geprägt war von dieser Sache. Und zwar bräuchte ich da einen Freiwilligen. Der muss nichts sagen, der muss nichts Peinliches machen. Ich bräuchte nur einen Freiwilligen, der mir hilft. Sonst wähle ich jemanden aus. okay, dann bist du mein Freiwilliger. Ich bin der Nico.
Ich bin der Bene.
Bene, servus. Okay. Ich finde es voll gut, dass du freiwillig hier vorkommst. Und zwar, diese Juden haben in ihren Schriften geforscht. Und zwar, wie haben die geforscht? Sie haben in der Bibel gelesen, in ihrem Testament, die Tora, das Alte Testament, genau. Und zwar haben sie so gelesen, das hat mir ein Jude mal erzählt, der aufgewachsen ist, sein Urgroßvater hat noch so sich hat noch so in der Schrift geforscht. Und zwar, als sie 13 Jahre alt waren, hat der junge Mann die 5 Bücher Mose auswendig gelernt. Bis zum 13. Lebensjahr. Die 5 Bücher Mose, kannst du mal aufschlagen, wie viele das sind? Ja. Irgendwie hier, gell? Okay. Also, das sind wie viele Seiten? 170. Genau, geht noch. Dann ist er älter geworden, er wurde 18. Zu diesem Zeitpunkt hat er das Alte Testament gelernt. Ja. Ja. Da ist auch noch das Neue drin, deswegen ist es nicht ganz. Aber genau.
Sorry. Das ist so ein bisschen ja. Die alte Bibel, habe ich gehört.
Nee, ich habe die neuere Version. genau, auf jeden Fall so ungefähr, so viel haben die auswendig gelernt. Und dann wurden sie 21 Jahre alt und hatten die finale Prüfung. Ein Nagel wurde genommen, wir nehmen den hier, und der wurde in diese Bibel geschlagen. Und zwar hat man vorher festgelegt, wo man den reinschlägt. Wo das denn hier reinfällt? Ja, genau. Hier. Okay, und zwar tun wir das mal. Kannst du es halten?
Easy.
Ja, okay. Okay, jetzt tun wir deine Hände. Ich bin Bürokaufmann. Der kommt mit uns. Auf der Boden liege. Kannst du das machen?
Jetzt muss ich mich blamieren. Ja, ja, ja. Ich kann einfach festhalten. Das ist ein bisschen, also.
Okay, das ist recht. Super, perfekt. Perfekt. Super. Ja. Und dann wurde, also nachdem dass dieser Tat vollzogen wurde, wurde der Prüfling gefragt, so, was ist das erste Wort, das durch das der Nagel geht? Die hebräischen Bibeln waren damals alle gleich, deswegen haben die da nicht diesen Nachteil gehabt mit Übersetzungen und so. Nee.
Gott.
Okay. falsch. Also, das erste Wort ist das. Und so wurde dieser Prüfling abgefragt mit 21 Jahren, was steht an diesem Wort, also welches Wort steht da, wo der Nagel durchgeht und mit welcher Seite wurde der, an welcher Seite wurde der durchschlagen. Wenn ihr es euch mal vorstellt, krasse Sache. Und so haben die Menschen damals in den Schriften geforscht. Also ganz anders. Vielen Dank, Bene. Ganz anders als wir manchmal denken, wie man auswendig lernt, ist schon eine herausfordernde Art. Aber Jesus sagt was dazu. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Den Juden war das Wort Gottes sehr wichtig und sie haben sehr viel Zeit damit verwendet, es zu studieren, es in der Leber zu übertragen und was es bedeutet, was Gott ihnen zu sagen hat. Und dieses Beispiel soll zeigen, wie sehr ihnen das wichtig war. Und doch sieht man, Jesus sagt, sie spricht von mir und doch wollt ihr nicht zu mir kommen. Was war es, dass diese Juden damals so verblendet waren, dass sie nicht erkannt haben, der Messias, der zu ihrer Zeit gelebt hat, der Taten vollbracht hat, der Wunder bewirkt hat, die einige der Wunder, die noch niemand zuvor gemacht hat, die haben das mitbekommen und trotzdem waren sie innerlich, muss man sagen, von Hass erfüllt gegenüber Jesus. Denn in diesem gleichen Kapitel steht, sie haben gesehen, wie dieser Mann geheilt wurde und dass er am Sabbat geheilt wurde. Und dann steht, sie wollten Jesus umbringen, weil dieser Jesus am Sabbat geheilt hat und ihre eigenen Gebote gebrochen hat. Sie waren so von einem Hass erfüllt, weil dieser Jesus nicht ihren Vorstellungen entsprach. Nicht den Vorstellungen, die sie hatten, wie ihr Erretter aussehen soll. Und die Juden hatten ein anderes Problem. Sie waren stolz darauf, wie sehr sie in den Schriften geforscht haben. Wer diese Prüfung besteht, der hat echt einen guten Job gemacht. Wer diese Worte nennen kann, in welcher Reihenfolge sie von diesem Nagel durchdrungen wurden, der hat wirklich einen guten Job gemacht. Aber das reicht nicht. Jesus sagt, dieses Wort spricht von mir und zu mir wollt ihr nicht kommen. Das Problem war ein anderes. Und zwar, sie haben dieses Wort zwar gekannt, aber sie haben Gott nicht gekannt. Und zu verdeutlichen, wie krass es ist, ist wirklich schwierig, wenn man sieht, die haben die Schriften auswendig gelernt und trotzdem haben sie nichts verstanden. Ich hoffe, dass durch dieses Beispiel kommt es an, dass sie diese Bibel wirklich gekannt haben. Und doch, wenn man sieht, wie sie gegenüber Jesus reagiert haben, waren sie eigentlich genau das. Sie waren ein hoffnungsloser Fall. Sie wussten über alles Bescheid. Sie wussten alle Antworten. Sie haben diese Prüfungen bestanden, vor allem die Leute, mit denen Jesus in diesem Abschnitt redet. Und doch haben sie Gott nicht gekannt. Und das ist ein Riesenproblem gewesen. Sie haben die Hauptsache in ihrem Leben verpasst. Und manchmal ist das ist eigentlich der tragischste Moment, wenn man die Hauptsache im Leben verpasst. Und diese Menschen haben Jesus gesehen, wie er gelebt hat. Und er war unter ihnen und hat ihnen eigentlich keine andere Wahl mehr gelassen, als dass sie erkennen, dass er der Messias ist. Und trotzdem lehnen sie ihn ab, dass sie ihn sogar später umbringen. Spoiler, aber das kommt später. Also diese Juden waren ein hoffnungsloser Fall. Und wenn ich in mein Leben schaue, ist mir aufgefallen, als ich mich mit diesem Text befasst habe, wie sehr der in mein Leben spricht. Denn ich war früher jemand, der zwar nicht so krass war wie die. Ich habe viel in der Bibel gelesen, gerade als Jugendlicher. Mir war es wichtig, dass ich irgendwie gut lebe. Ich habe mich auch nicht traut, wirklich groß was anzustellen, außer irgendeinen Spaß. Aber was wirklich anzustellen, fand ich, das ging nicht. Da habe ich echt ein bisschen Panik gekriegt und Schiss. Und ich wollte versuchen, ein gutes Leben zu leben. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und mir die Stelle durchzustreichen, unterstreiche, die ups, die zu unterstreichen, die ich für wichtig fand und wo geschrieben wird, wie wir leben sollen. Du sollst heilig sein, denn ich bin heilig. Da können wir auch schon lange drüber reden, was das überhaupt bedeutet. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Diese Sachen, die kennt ihr alle. Ich habe diese Listen mir gemacht und überlegt, wie kann ich das machen? Wie kann ich so leben? Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich bin grandios gescheitert. Ich hab keine Chance gehabt, diesen Maßstab, der in der Bibel gefordert ist, zu leben. Keine Chance. Ein hoffnungsloser Fall. Ich habe nicht verstanden, warum das überhaupt in der Bibel steht. Und das hat einige Jahre gebraucht und die waren echt zäh. Ich habe in dieser Zeit zwar versucht, irgendwie so zu leben, wie Gott das von mir will, aber ich habe eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Ich war ein Lügner. Ich habe den Leuten was vorgespielt, was mir im Leben überhaupt nicht gestimmt hat. Und da konnte ich mich sehr gut mit den Juden von damals identifizieren. Sie haben zwar vorgegeben, geistliche Menschen zu sein, aber wenn man ihr Leben genauer angeschaut hat, hat man gesehen, wie sehr sie eine Not hatten, eine geistliche Not und wie weit sie von Gott weg waren. Und Jesus sagt das mal, das haben wir vorher gelesen, die Liebe Gottes ist nicht in euch. Als dieser Mann geheilt wurde, da hat sich keiner gefreut, dass der Mann geheilt wurde, nach so vielen Jahren. Das einzige Problem, das sie hatten, dass da jemand am Sabbat eine Matte trägt. Die Liebe Gottes ist nicht in ihnen. Die Liebe Gottes war nicht in mir. Ich war total, ich habe andere Menschen total verurteilt, bei denen ich irgendwie gesehen habe, irgendwie stimmt ihr Leben gar nicht mit dem überein, was sie reden. Und bei mir selber habe ich überhaupt nicht gesehen, wie mein Leben ausgesehen hat. Ich war überhaupt nicht ehrlich zu mir selber. Und das war bis zu einem Zeitpunkt, wo ich erkannt habe, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin. Ich kann niemals so leben, wie es in dieser Bibel gefordert ist. Ich kann tun, was ich will. Ich werde immer wieder scheitern, und zwar grandios scheitern. Und das ist ein Problem. Weil in meinem Leben ist viel Schuld. In dem Leben von den Juden damals, die Jesus umbringen wollten, weil er sie eigentlich angeklagt hat, dass sie Gott nicht kennen, dass sie nicht erkennen, wer Jesus ist. Diese Menschen haben ein Problem gehabt. Und genauso wie diese Menschen damals ein Problem hatten und ich ein Problem hatte, hat jeder von uns hier ein Problem. Jeder einzelne von uns. Dieses Problem, Schuld in meinem Leben zu haben. Wer von euch kann sagen, er lebt ein gutes Leben und niemand kann ihn anklagen? Okay. Ich muss so, nur so sehe ich euch. Okay, ich sehe niemand, der streckt. Sonst würde ich dich nach vorne rufen. Und dann würde man schauen, wie es aussieht. Aber irgendwie ist doch, ich hoffe, jedem von euch und jedem von uns ist klar, wir sind ein hoffnungsloser Fall. Die Juden damals hatten etwas, auf das sie sich berufen haben. Sie haben gesagt, wir halten doch die Gesetze. Wir sind doch nicht so schlimm wie die gottlosen Völker, die furchtbare Dinge tun. Aber ich möchte euch einen Vers vorlesen, der steht im Galaterbrief. Und zwar heißt es, das Gesetz war unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hat, bis Jesus Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Die Menschen damals haben sich darauf berufen, dass sie gerecht leben. Sie haben sich auf ihre Gesetze verlassen und gesagt, wir halten das und noch viel mehr sogar, wie da drin steht. Aus einem Gebot haben die 1500 gemacht und sie haben sie versucht zu halten. Total verrückt. Sie haben versucht, so zu leben, wie Gott es will, ohne Gott. Und sie sind grandios gescheitert. Genauso ist wie jeder von uns. Jeder von uns wird grandios scheitern, wenn er sagt, ich brauche Gott in meinem Leben nicht. Denn was tust du mit deiner Schuld? Was tust du mit dieser, in der Bibel heißt es Sünde, die, wenn niemand dafür bezahlt, was tust du dafür? Am Ende wirst du selber dafür bezahlen. Jeder von uns wird am Ende bezahlen müssen für die Schuld, die er begangen hat. Und zwar wird das ein teurer Preis sein. Der teuerste, den man bezahlen kann. Jeder wird mit seinem Leben bezahlen müssen. Wenn es nicht einen Ausweg gibt. Und dieser eine Ausweg, diesen Ausweg, den hat Jesus geschaffen, denn er hat ein Leben gelebt, das in Gottes Sicht perfekt war. Und er ist gestorben für die Schuld von jedem Einzelnen von uns. Er ist gestorben für meine Schuld und für deine Schuld. Aber das Problem ist noch nicht ganz gelöst. Was mache ich, wenn ich weiß, ich kann diese Schuld nicht bezahlen. Ich will nicht mein Leben verlieren, mein ewiges Leben. Ich will das nicht verlieren. Was muss ich tun? Und in diesem Kapitel steht, jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Denn ihr glaubt ja nicht an den, den er gesandt hat, den Gott gesandt hat, an den glaubt ihr nicht. Das ist die Frage, die ich für dich habe heute Abend. Was ist deine Hoffnung? Wir haben vorher ein Lied gehört, das war das Lied, das während dem Countdown ging. Da kam dieser Satz, I will hold on hope. Was ist deine Hoffnung? Die Patriots, die haben vertraut auf ihre Stärke, darauf, dass sie dieses Spiel nochmal drehen können. Die Menschen, die mit Jesus geredet haben, die Juden, sie haben darauf vertraut, dass sie die Gebote Gottes halten und sind doch grandios gescheitert. Sie haben ihre Hoffnung auf Mose gesetzt, sagt Jesus. Und sie glauben nicht mal an Mose. Was ist das für eine Hoffnung, auf die diese Menschen gesetzt haben? Auf welche Hoffnung setzt du? Auf welche Hoffnung setzt du dein Leben? Das ist unser Problem. Vielleicht regt sich auf, hey, was hat der für ein Problem? Du bist ein hoffnungsloser Fall. Aber nichts anderes als das stimmt. Das betrifft jeden Einzelnen von uns. Keiner von uns ist hier besser als der andere. Jeder von uns ist ein hoffnungsloser Fall. Und es gibt nur eine Lösung für jeden Einzelnen von uns. Wir können viel darüber reden, über Dinge, die glaubwürdig sind und die nachweisbar sind. Jesus gibt einige Zeuge an, die sagen, hey, wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt wenigstens Johannes, glaubt Gott, glaubt Mose, glaubt der Schrift. Okay. Aber schlussendlich wird er mir und jeder einzelne von uns wird mit seinem Herzen eine Entscheidung treffen. Glaube ich an diesen Jesus? Und was dann passiert, ist was ganz Verrücktes. Denn dieses Problem, das wir haben mit dieser Schuld und dieser Sünde, diesem Hass, diesem Egoismus in unserem Leben, der Grund ist, dass wir immer wieder scheitern werden, um ein gerechtes Leben zu leben. Wir werden immer wieder Menschen verletzen. Es gibt nur einen, der eine Lösung schaffen kann, und zwar Jesus, der unser Leben verändern kann, der mein Leben verändern kann und der mein Leben verändert hat und der dein Leben verändern kann, egal wie hoffnungslos deine Situation ist. Vielleicht kommst du hierher und denkst, ich bin eigentlich am Ende. Ich kann das gut nachvollziehen. Mir geht's regelmäßig so, dass ich manchmal total am Ende bin und nicht mehr weiß, wie weiter. Und das ist der Punkt, an dem ich erkenne, dass ich Jesus brauche in meinem Leben. Nicht nur, dass er meine Sünde vergibt, die hat er vergeben und dafür bin ich unendlich dankbar, aber dass ich so leben kann, wie er es gut findet, dafür brauche ich ihn jeden Tag. Und dann kann er das, was in meinem Leben schlecht ist, dann kann er sogar sowas verändern und kann mir ein neues Leben schenken. Ich möchte einen Vers vorlesen. Gut, safe. Und zwar, den haben wir auch schon gelesen. Warum Jesus mit diesen Menschen überhaupt redet. Die wollen ihn umbringen. Und das ist ihm klar. Jesus spricht, ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Jeder von uns ist ein hoffnungsloser Fall. Und jeder von uns kann entweder wie dieser Mann, der 38 Jahre an diesem See lag, jammern. Das können wir gut, wir Deutsche können gut jammern, Weltmeister. Und die hoffnungslose Situation beklage, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, versuch ein gutes Leben zu führen. Und wenn es nicht geht, tja, versuch's mehr, try harder. Versuch's besser zu machen, versuch's noch mehr. Du wirst grandios scheitern. Die einzige Möglichkeit, die jeder von uns hat, ist, diesem Jesus zu vertrauen. Dann kann er das Leben, das er für uns möchte, in uns groß werden lassen. Und das, was damals, seht ihr das? So. Das, was damals war, kann er verändern. Aber nur er. Und nur wenn du auf Jesus vertraust, dann bist du kein hoffnungsloser Fall mehr. Du bist ein hoffnungsloser Fall, der die Rettung gefunden hat. Und das wünsche ich für jeden von uns hier. Ich würde gerne noch einmal am Schluss beten.